jetzt ganz gerne mal auf die beiden Filme zurückkommen, die wir vorhin zusammen gesehen haben. Wir hätten da noch ein paar Sachen zu sagen. Und wenn ihr noch Fragen zu den beiden Filmen habt, dann könnt ihr die gerne stellen und wir würden uns auch dann auch freuen, darauf einzugehen. Zu dem ersten Film, den wir gesehen haben, möchte ich dann nochmal den Küssel erwähnen. Küssel hat in diesem Film mehrmals vom Bürgerkrieg gesprochen. Ich würde das mal jetzt nicht als Bürgerkrieg bezeichnen, was im Moment in der BRD abläuft, sondern das eher mit dem Wort Auseinandersetzung umschreiben. Und dazu sagen, dass diese Auseinandersetzungen jetzt seit fast 2 Jahren toben, dass diese Auseinandersetzungen sehr heftig sind, dass sie ihren vorläufigen Höhepunkt im Sommer dieses Jahres erlangt haben, dass diese Auseinandersetzungen zahlreiche Tote bisher gefordert haben. Die Zahl der Verletzten geht in die Hunderte. Und dass es den Faschisten in einigen Städten gelungen ist, diese Auseinandersetzungen für sich zu entscheiden, dass das Gewaltmonopol auf Seiten der Faschisten liegt in diesen Städten, dass selbst die Polizei dieses Gewaltmonopol verloren hat und dieses Gewaltmonopol eben nur noch mit Hilfe der Faschisten durchsetzen kann. Das heißt, die Polizei greift da ganz aktiv auf Mithilfe von Rechtsradikalen zurück. Es gibt in fast keiner ostdeutschen Stadt nicht irgendeine ausgebrannte Ruine, wo vorher versucht haben, linke Menschen ihre Form von Leben durchzusetzen. Es gibt Dutzende von geräumten Häusern, durch Faschisten geräumten Häusern, geräumte Clubs, zerstörte Wohnungen. Das ist nur mal so jetzt ein ganz kurzer Umriss von der Situation, die im Moment in der BRD ist.
Ja, ich wollte noch kurz was zu dem zweiten Film sagen. Den haben wir selbst hier zum ersten Mal gesehen. Und dabei ist jeweils zu berücksichtigen, dass die Faschisten bei Auseinandersetzungen immer mit sehr milden Strafen davonkommen. Und die türkischen Leute, sei es bei Auseinandersetzungen mit Faschisten oder sei es mit Auseinandersetzungen mit der Polizei, sofort von Abschiebung natürlich bedroht sind. Also das ist ja auch ein ungleiches Kräfteverhältnis, allein durch das Gewaltmonopol des Staats gegeben ist.
Gut, also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, immer los damit. Wenn nicht, dann fange ich jetzt kurz eine Einleitung zur Geschichte des Rechtsextremismus in der BRD an, unter besonderer Berücksichtigung von Michael Kühn, weil er da die herausragendste Rolle spielt. Er der wichtigste Mann der militanten Neofaschisten in der BRD gewesen ist, auch nach seinem Tod immer noch ist. Er spielt ideologisch von den Inhalten, die er in der rechten Szene gesetzt hat, immer noch mit einer der wichtigsten Rollen. Kühn ist zum ersten Mal 1974 in die Öffentlichkeit gegangen. Er hat damals einen sogenannten Freizeitverein Hansa in Hamburg gegründet. Der ist eher bekannt unter dem Namen Hansa Bande. Er hat halt in dieser Zeit von 1974 bis 1977, das war das Bestehen dieser Gruppe, angefangen, internationale Kontakte zu knüpfen. Zu dieser Zeit gehen auch die Kontakte zurück mit Gary Rex Laug, dem Führer der NSDAPRO, den wir eben im Film auch gesehen haben. Er hat in dieser Zeit angefangen, innerhalb Europas Kontakte zu Faschisten zu knüpfen. Er ist jährlich auf neofaschistischen Demonstrationen in Flandern gewesen, hat da Kontakte zu belgischen Genossen geknüpft, zu belgischen Kameraden geknüpft und Kontakte auch in die Niederlande geknüpft. 1977 dann gründete Kühn die Aktionsfront Nationaler Sozialisten. Diese Aktionsfront Nationaler Sozialisten sollte der Anfang eines Programms von Grünwerden zur Wiederlegalisierung der NSDAP. Dieses Programm, also es ist ein 5-Punkte-Programm, in dem Kühn seine Strategie vorgestellt hat, damals im NS-Kampfruf, das ist das deutschsprachige Zentralorgan der NSDAPO. In diesen 5 Punkten schlägt er eine Strategie vor zur Wiederlegalisierung der NSDAP in der BRD. Dieses 5-Punkte-Programm beinhaltet sämtliche Schritte, die bisher erfolgt sind in der militanten rechten Szene. Im Moment sind wir bei Punkt 5 und ich würde ihn euch eben auch mal ganz kurz vorlesen, damit ihr wisst, um was es in diesem Punkt geht. Gut, Punkt 5. Schließlich die Gründung einer bundesweiten legalen NS-Partei, die offen die Politik der NSDAP vertritt, Breitenwirkung erzielt und schließlich die Wiederzulassung der NSDAP als legale Partei. Mit der NSDAP geht es dann dem Vierten Reich entgegen. Das ist so ungefähr der wichtigste Punkt in diesem 5-Punkte-Programm. Punkt 5 hat angefangen, seine Wirkung zu zeigen, halt damals 77 in der Gründung der ANSNO. Kleine Unterbrechung nochmal, ich will vorausschicken, dass jetzt ziemlich viele Namen kommen und dass wir auch viele Organisationen erwähnen werden. Die müsst ihr euch nicht alle merken, die spielen wirklich nur eine wichtige Rolle, wenn man da aktiv drinne hängt. Wir lassen auch einfach viele Sachen weg, weil es zu viel wäre, um sich das alles zu merken. Das würde nur verwirren. 1977 hat Kühn die ANS gegründet. Die ANS sollte das erste Sammelbecken werden, bundesweit für Neofaschisten. Die Organisation blieb dann vorerst auf Hamburg begrenzt. Er hat halt versucht, Anhänger in Hamburg zu mobilisieren. Es hat verschiedene Aktionen in Hamburg gegeben, um die Aufmerksamkeit auf seine Gruppe zu ziehen. 1978 hat sich dann unter Führung von Kühn und Christian Borch eine militante Gruppe innerhalb der ANS herausgebildet. Es hat dann die Wehrsportgruppe Theorie und Praxis gegeben. Diese Wehrsportgruppe hat verschiedene Raubüberfälle durchgeführt. Sie haben Waffenbeschaffungsmaßnahmen durchgeführt. Unter anderem haben sie in Niedersachsen niederländische Soldaten überfallen, ihnen die Waffen abgenommen. Ende der 70er Jahre ist diese Gruppe aufgeflogen. Kühn, mehrere Leute sind in den Knast gegangen. Allerdings ist Kühn von jeglicher terroristischer Aktivität innerhalb dieser Gruppe freigesprochen worden. Er ist lediglich zu 4 Jahren wegen Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda verurteilt worden, ist 82 entlassen worden. In dieser Zeit zwischen seiner Verhaftung und 82 ist dann erstmal relative Ruhe eingekehrt in dieser Gruppe. 82 hat Kühn dann wieder angefangen, seine alten Kameraden zu reorganisieren, wieder in die Gruppe zu kriegen, in die Partei. Hat sich dann Anfang 83 mit der NS, Aktionsfront mit den nationalen Aktivisten zusammengeschlossen. Das war in einer süddeutschen Gruppe. Und hat dann versucht, mit dieser ANS, NA, an den Wahlen teilzunehmen. 83 ist dann diese Gruppe verboten worden.
Ja, ich mache da mal weiter. Also 83 ist dann die FAP, 1979 ist die FAP gegründet worden. Die hatte bis dahin also noch keine Bedeutung. Die bekam eigentlich erst Bedeutung, als die ANS verboten wurde. Da kam nämlich ein Dekret von Kühn aus dem Knast raus, an die Kader, jetzt massenhaft in die FAP einzutreten. Und die haben das dann auch gemacht. Und dann kam es zu einem Abkommen zwischen Pape, das war bis dahin der Vorsitzende der FAP, und Thomas Brehl. Das war der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der ANSNA. Und man kam dabei überein, die Kader aus der ANSNA zu übernehmen. Anschließend kam es dann zur Gründung zahlreicher Kreis- und Landes- und Ortsverbände. Und schrittweise übernahm die ANS, wurde die ANS-Programmatik dann auch übernommen. Ja, auf dem Parteitag wird ein 8-Punkte-Programm verabschiedet mit dem Tenor deutscher Sozialismus für die 90er Jahre. Die ANS hatte zu dieser Zeit ganz klar die Politik der FAP bestimmt. Während der Haftzeit Kühns kam es dann innerhalb der FAP zu Flügelkämpfen und das basierte dann auf einem Sekret, was Kühn rausgegeben hat. Und zwar ging das zu Homosexualität, weil Kühn halt homosexuell war. Und da kam es zu einem Putsch gegen den Michael-Kühn-Flügel. Und der andere Flügel halt verurteilte Homosexualität als Krankheit. Ja, Ende 80 kommt es dann von kühngetreuen Kameraden, die sich hinter der neuen Front W formieren. Das ist eine Zeitung, die rausgegeben wird von der FAP. Im März 88 gründet Michael Kühn dann die Nationale Sammlung, um den Machtkampf innerhalb der Partei zu seinen Gunsten zu entscheiden. Die NS, das ist die Partei, wird Februar 89 verboten. Durch Vermittlung Friedhelm Busses und der Nationalistischen Front im Konflikt zwischen Michael Kühn und Mosler kam es Januar 89 zu einem Stillhalteabkommen zwischen beiden Flügeln anlässlich der Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 100. Hitlergeburtstag. Ja, das war im Groben eine Beschreibung der Geschichte der FAP. Ja, vielleicht wäre noch wichtig zu erwähnen, dass die FAP ganz besonders an Schulen propagiert. Also es wird rausgegeben auch an die Kader, die in den Schulen sitzen. Sehr behutsam vorzugehen mit den Schülern, sie ihnen bei den alltäglichen so Sorgen zu helfen und sie dann irgendwann mal zu einem Kameradschaftstreffen einzuladen. Und die kriegen, also, ach, Spitze. Also die Parteipolitik wird bei den Leuten in den Schulen nicht vertreten. Es wird halt nur Wert darauf gelegt, dass Kader aus der FAP sich bemühen, zum Beispiel in die Schülermitverwaltung zu kommen oder an Schülerzeitungen auch teilzunehmen. Ja, das war's dann erstmal zur FAP.
Ich möchte da nochmal ganz kurz ein paar Sachen zusammenfassen, weil das war jetzt ziemlich viel an Informationen. Wichtig, denke ich, ist so für euch, dass die ANS 83 verboten wurde, fast geschlossen in ihren Kadern in die FAP eingetreten ist, mit ihrer Politik dann später die FAP auch bestimmt hat. Es sind bis 89 rund 1000 ehemalige ANSler in die FAP eingegangen, sind da zur führenden Rolle geworden in der FAP. Die alten Kräfte aus der FAP sind ausgeschaltet worden. Es hat dann halt von 86 an heftige Auseinandersetzung in der FAP gegeben zu Kühns Papier Homosexualität und Nationalsozialismus, wo er sich das erste Mal öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hat. Es hat dann diverse Abspaltungen gegeben, die nicht nur auf die FAP begrenzt blieben, sondern auch auf andere Gruppen übergegriffen haben, zum Beispiel wie die Wikingjugend. Wikingjugend gibt es zum Beispiel auch in den Niederlanden. Kühn hat dann halt, wie gesagt, aus diesen Flügelkämpfen heraus die Nationale Sammlung gegründet, um halt den Machtstreit, und es war letztendlich nichts anderes als ein Machtstreit, dieses Papier Homosexualität und Nationalsozialismus war letztendlich nur der Aufhänger für diesen Konflikt, hat dann versucht, mit der Nationalen Sammlung diesen Konflikt innerhalb der FAB zu seinen Gunsten zu entscheiden versucht. Die NS ist dann 89 ebenfalls verboten worden, was keine große Rolle spielt. Das wäre es erstmal bis 89 zur Entwicklung in der BRD. Wir würden jetzt ganz gerne nochmal parallel dazu eingehen, was in den 70er Jahren in der DDR gelaufen ist, weil seit den 70er Jahren kam es zu ersten Auftritten von Faschisten und zu ersten Aktionen von Faschisten. Ähnlich wie in der BRD ist dabei verfahren worden, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Sachen wurden heruntergespielt, wurden nicht öffentlich gemacht. Es hat eine Vielzahl von Anschlägen gegeben, es hat eine Vielzahl von Überfällen gegeben, die fast sämtlich nicht der Öffentlichkeit auch als solche, also als faschistische Überfälle, bekannt gemacht worden sind, sondern die liefen dann unter den nicht näher definierten Begriff Rauditum. In den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, sind dann zum Beispiel in der DDR zum ersten Mal Skinheads in Erscheinung getreten. Diese Skinheads definierten sich zuerst nur über Mode und Musik. Später politisierte sich das dann ab 83. 83 bis 87 war dann so die Hochzeit der Skinheads, in dem es die ersten Morde auch gab. Es gab viele Überfälle auf Oppositionelle. Es hat eine Zusammenarbeit gegeben zwischen Staatssicherheit, der Stasi und Rechtsextremisten bei vielen Aktionen, wenn es halt darum ging, gegen die linke Opposition vorzugehen. So sind zum Beispiel beim 7. 8. Oktober Skins zusammen mit der Staatssicherheit auf Demonstranten losgegangen. Es hat dabei ziemlich viele Verletzte gegeben. Es hat in dieser Zeit Anschläge gegeben, Anschläge, von denen die Polizei gewusst hat. Die Polizei hat diese Anschläge gedeckt, sie ist nicht eingegriffen. Sie hat die Rechtsradikalen benutzt, um letztendlich ihre Politik, die Politik der SED, durchzusetzen. Sie hat die Neonazis benutzt, um Berlin zum Beispiel in Berlin ein sauberes Straßenbild zu repräsentieren, gerade während der 750-Jahr-Feier in Berlin, wo halt Skinheads ebenfalls zusammen mit Stasi Punks verprügelt haben, Leute, die halt anders aussehen, Gruftis und so weiter. 87 war dann so ein Bruch in den Auftreten der Faschisten. Vorher war es so, dass die Skinheads versucht haben, möglichst provokativ aufzutreten, sehr brutal aufzutreten, und haben ihre Aktion so durchgeführt, dass es auch ganz klar war, dass es Skins waren. 87 hat es dann Überfall auf die Zionskirche gegeben, der erst tagelang runtergespielt worden ist in den Medien. Später ist dann klar geworden, dass es sich dabei eindeutig um einen politischen Überfall gehalten hat. Es hat einen Prozess gegeben gegen die Organisatoren dieses Überfalls. Es hat hohe Haftstrafen gegeben und es war so ein Bruch innerhalb der rechtsradikalen Szene in der DDR, wo fortan dann halt versucht worden ist, konspirativer zu arbeiten.
Ja, ich versuche dann mal die für uns aus unserer Sicht wichtigen Ereignisse nach 89 zusammenzufassen. Und da beginne ich in Leipzig. Mit dem November 89, Leipzig wird die Heldenstadt Leipzig genannt, weil dort es zu den größten Demonstrationen der Opposition kam, die bis dahin den Charakter hatten, also bis November 89, eine demokratische Veränderung der DDR herbeizuführen. Von Wiedervereinigung war nicht die Rede. Mit der Öffnung der Grenzen bekamen diese Demonstrationen einen ganz anderen Charakter. Nationalchauvinistische Parolen waren an der Tagesordnung und die Republikaner, also eine legale faschistische Partei in Deutschland, verstreuten ungehindert ihr Propagandamaterial, obwohl sie damals in der DDR noch verboten waren. Damals existierte ja noch die DDR offiziell. Und gleichzeitig hat die Freiheitliche Arbeiterpartei Deutschland, also die FAP, agitiert und teilweise auch gemeinsam. Die Republikaner haben damals noch sich abgegrenzt gegen militanten Flügel der Faschisten, aber damals war schon dort gemeinsame Aktivitäten zu erkennen. Linke wurden auch dort schon zusammengeschlagen, es wurde auch geduldet von der Bevölkerung oder es wurde drüber hinweg gesehen. Es war, Leipzig ist so das erste organisierte Auftreten in der DDR, gemeinsamen Wiedervereinigung der Faschisten West und Ost. Später bestimmten die Hooligans mehr das Bild der Straße, mit Einfluss der organisierten Faschisten zunächst, aber es gab auch durchaus Abgrenzungen und politisch agierende Hooligans. Aber Straßenterror wurde praktiziert, also es wurden Geschäfte geplündert, ziemlich wahllos. Es wurden aber auch hauptsächlich linke Punks, Ausländerinnen verprügelt. Dann kam es nach einem Fußballspiel zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizei und Hooligans, wobei ein 18-jähriger Hooligan erschossen wurde. Danach gab es noch eine Trauerdemonstration, die eigentlich eher einen unpolitischen Charakter hatte von Hooligans. Und es kam verstärkt zu antifaschistischen Aktivitäten. Es gab die ersten antifaschistischen Demonstrationen, auch mit Unterstützung von Antifaschistinnen aus anderen Städten. Und heute kann man eigentlich sagen, oder können wir eigentlich sagen, dass Leipzig nicht schlimmer ist als andere Städte in der DDR, oder andersherum gesagt, andere Städte in der DDR sind genauso schlimm oder noch schlimmer. Das ist eigentlich Alltag, was in Leipzig passiert. Die organisierten Faschisten sind aus Leipzig etwas zurückgedrängt. Und dann komme ich jetzt gleichzeitig, zur gleichen Zeit zur Entwicklung in Berlin. Dort war schon vor November 89 die Deutsche Alternative gegründet. Nach 3. Oktober 89 wurde es eine legale Partei, aber sie hatten einen starken militanten Flügel. Zu ihren Hochzeiten hatte sie, also das war so Ende 89, Anfang 90, 6000 Mitglieder in Berlin. Und von der Deutschen Alternative aus ist eigentlich die Struktur, die die Weidlingstraße besetzt hat, in Berlin-Lichtenberg. Und die Deutsche Alternative hatte ihr Büro da drin. Und geplant war, mit der Weidlingstraße eine Aktionszentrale zu bilden, was auch teilweise geglückt ist. Es kam zu der Zeit gerade in Zusammenarbeit mit Hooligans, es war da die Verbindung zu den Fans von FC Berlin, das ist der ehemalige Stasi-Club und das ist auch der Fußballclub mit den meisten Nazi-Skins gewesen zu dem Zeitpunkt, kam es zum militanten Aktionen auf dem Alexanderplatz mitten in Berlin und wir haben Mai, Juni zum ersten Mal von der Organisationsfähigkeit überhaupt ahnen können, als die Faschisten mit mindestens 250 Beteiligten ein lebendiges Hakenkreuz so gebildet haben auf dem Alexanderplatz. Dazu gehört also schon eine ausgesprochene Organisierungsfähigkeit dazu. Das geht nicht spontan. Die Aktivitäten der Faschisten auf dem Alexanderplatz, das ist genau der zentrale Platz mitten in Berlin, gingen bis Juli, September und die wurden zurückgedrängt, und das müssen wir hier auch nochmal ganz deutlich sagen, von den türkischen Jugendgangs. Heute treffen wir kaum noch auf Faschisten dort, weil der Platz eigentlich zurückerobert worden ist. Sie sind verstärkt dort aufgetaucht. Das bedeutete auch, dass nach so mehreren Angriffen auf besetzte Häuser, zum Beispiel die Schönhausener Straße in Prenzlauer Berg, das ist in der Nähe des Jahnstadions, in der Nähe von diesem FC Union Fußballclub, die wurden überfallen von 400 bis 500 Leuten. Aber es kam immer öfter zu militanter Gegenwehr halt auch, und dass über einen ganzen Zeitraum militante Faschisten sich in bestimmten Bezirken der Stadt nicht mehr haben sehen lassen. Zu den türkischen Jugendgangs ist auch noch zu sagen, dass die Republikaner im 1987 die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus mit 7% der Stimmen abgeschlossen haben, ins Parlament kam. Das war gleichzeitig der Beginn von faschistischen Gewalttaten, die verstärkt auftraten. Und auch die wurden von den türkischen Jugendgangs oder ausländischen Jugendgangs überhaupt zurückgedrängt. Es haben sich bis 1989 keine Faschisten mehr getraut, Leute zu überfallen, es sei denn nachts in irgendeinem Vorort mit 30 gegen einen. Und nach 1989 wandelte sich das Bild eben wieder. Im Moment ist es halt so, dass die Innenstadt ruhig erscheint. Es kommt aber immer wieder auch zu Provokationen. In kleinen Gruppen agieren die Faschisten und prügeln vereinzelte Fußgängerinnen zusammen. Und es bedarf eigentlich einer dauernden Wachsamkeit, die gar nicht immer gegeben ist. Also es schläft halt ein, wenn länger nichts passiert. Und es muss erst wieder was passieren, bis ja, wir sozusagen auch darauf reagieren. Das ist nun mal unsere Situation, das kann ich eigentlich nicht beschönigen. Die Faschisten haben, die organisierten Faschisten haben ihr Operationsfeld zum größten Teil nach Sachsen verlegt. Das ist eins der neuen Länder. Es kam zu Aktionen an der Grenze zu Polen in Frankfurt-Oder, als die polnische Bevölkerung Visafreiheit gekriegt hat und rüberfahren wollte, wurden organisiert Autos überfallen, polnische Gäste zusammengeschlagen, ausgeraubt. Es waren ganz massive Übergriffe. Dann ist in Cottbus ganz stark die DA vertreten, ist auch gut organisiert, das ist so eine mittelgroße Stadt, wo mehrere hundert organisierte Faschisten sind und kaum Widerstand zu spüren ist. Also die Faschisten aus Cottbus waren unter anderem bei den Überfällen in Hoyerswerda beteiligt.
Ich will noch ein paar Sachen dazu sagen, was der Reinhold jetzt gesagt hat. Und zwar ist, dass in Berlin die Situation seit, was er schon gesagt hat, seit 1989 sich gewandelt hat. Vorher hat es wenige funktionierende Gruppen gegeben von militanten Faschisten in West-Berlin. Diese Gruppen haben wenig Zulauf gehabt, haben wenig Aktionen durchgeführt, sind überhaupt ziemlich selten in Erscheinung getreten. Also mit denen hatte man es weniger zu tun. 1989 hat sich dann das Bild gewandelt. Es hat große Aufmärsche von Faschisten gegeben. Die Faschisten haben einen sehr starken Zulauf von Jugendlichen, gerade in Ost-Berlin. Sie haben angefangen, ihre Strukturen aufzubauen in Ost-Berlin, haben es geschafft in Ost-Berlin, in verschiedenen Bezirken oder sogar in den mehrheitlichen Bezirken in Ost-Berlin Fuß zu fassen, bestimmen da die Politik. Es gibt No-Go-Areas für Linke, für Ausländer in Berlin. Es sind an die 4 bis 5 Bezirke mittlerweile in Berlin, in die sich kein Mensch mehr von uns reintraut. Also das ist unsere Situation. Es gibt um Berlin einen braunen Ring. Also kurz vorher will ich noch sagen, dass es eine Menge Widerstand gegeben hat von den Faschisten. Dass eine ihrer Hochburgen in Lichtenberg, dass sie es nicht geschafft haben, diese Hochburg zu halten, dass sie rausgehen mussten aus diesem Kiez, sich erstmal zurückziehen mussten. Einige Leute haben dann auch ganz klar gesagt, sie wollen aus der Politik aussteigen, was nicht gestimmt hat, sondern die wollten halt lediglich eine Verschnaufpause haben, um von da aus dann weiterzuarbeiten. Es hat viele, viele Aktionen gegeben unter großer Beteiligung. Es hat Aufmärsche zum 20. April gegeben, an denen über 600 Faschisten beteiligt gewesen sind. Es hat immer wieder Morde gegeben, Überfälle in U-Bahnen, in Straßenbahnen. Es werden Menschen aus Straßenbahnen gestoßen. Es werden tagtäglich Leute zusammengeprügelt. Es werden des Öfteren Ausländerinnenwohnheime angegriffen. An der Situation hat sich wenig geändert, bis auf, wie gesagt, dass sich so einige zentrale Punkte wie der Alexanderplatz, da aus diesen Bezirken haben sich die Faschos schon zurückgezogen. Aber es hat nichts an ihrer Stärke in Berlin beeinträchtigt.
Ja, ich kann mal eine persönliche Geschichte erzählen. Also wir besuchen in einem Stadtteil von Berlin, das ist Hohenschönhausen, ein Heim für Arbeitsmigranten. Das sind also die Leute, die von der SED, von der ehemaligen DDR-Regierung in die DDR geholt worden sind als billige Arbeitskräfte. Das sind also keine Asylanten. Das besuchen wir öfter und diese Menschen, die können mit Einbruch der Dunkelheit gar nicht mehr auf die Straße und davor nur in Gruppen. Und die bleiben also auch zu Hause, was natürlich auch wieder zu einer Isolation von der Bevölkerung überhaupt führt. In diesen Heimleben Mosambikanerinnen und Vietnamesen. Ja, ich mache mal weiter an dem Punkt, wo ich eben aufgehört habe. Also massiv werden halt auch besetzte Häuser überfallen, die Besetzungen nahmen zu. Eben auch nach 89 und es ist einfach zu sagen, dass die alternative Linke in der DDR so ziemlich eingemacht war und dadurch in ihrem Verhalten gegenüber Faschisten einen defensiven Charakter einnahm. Das hieß, dass es auch kaum Selbstschutz gab. Es sind Häuser, die offensichtlich bedroht waren, nicht verbarrikadiert worden, nicht rund um die Uhr bewacht worden. Es gab allein über solche Nachlässigkeiten sehr viele Schwerverletzte, zum Beispiel in Dresden, in einigen anderen Städten auch. Es wurde versucht, eine Politik zu machen, mit den Faschisten zu reden. Die haben gerne mit sich reden lassen. Und das waren dann die gleichen Leute, die den Hausbesetzerinnen hinterher wieder zusammengeschlagen haben. Und diese Haltung ist nach wie vor in einigen Städten verbreitet, dieser defensive Charakter. Es gab jetzt in Dresden den antifaschistischen Ratschlag, wo eigentlich kaum praktische Ergebnisse erzielt worden sind, wo es große Streitigkeiten gab in der Linken, davon habt ihr hier ja vielleicht auch schon gehört, dass da sehr viele Spaltungsmechanismen zum Beispiel passiert, dass eine Art Jugendzentrum überfallen worden ist von 200 Faschisten, also ich muss auch immer sagen Faschistinnen, weil es sind ja auch Frauen dabei, die Leute, die den Club gemacht haben, Angst hatten um ihre Einrichtung, die Türen dicht gemacht haben, verbarrikadiert haben, wenn draußen noch Leute waren. Und so eine Haltung hat eben dazu geführt, dass die draußen zusammengeschlagen worden sind und lebensgefährlich verletzt worden sind. Da sind zwei Frauen bei lebensgefährlich verletzt worden. Und sowas ist halt auch an der Tagesordnung. Und das ist auch so eine Spaltung zwischen Ost-West, was auch militanten Selbstschutz betrifft. Ja.
Vielleicht. Also es ist auch ziemlich schwierig, also gerade dieses mit dem militanten Selbstschutz. Militanz oder was im Moment ziemlich wichtig ist und was aktuell ist gerade in Berlin, ist halt den Faschisten sich militant auf der Straße entgegenzustellen. Das heißt, die Auseinandersetzung mit den Faschisten zu suchen, also sprich sich mit den Faschisten zu schlagen, das was wir vorhin auch bei den Kids im Film gesehen haben. Es gibt verschiedene Versuche von so einer antifaschistischen Selbsthilfe, gerade im Umkreis von besetzten Häusern, die meistens daran scheitern, dass die Leute sich das auch einfach nicht zutrauen, auf die Straße zu gehen und sich mit den Schweinen da zu prügeln. Weil es ist einfach eine viel gröbere, eine viel brutalere Art der Auseinandersetzung als die zum Beispiel mit den Bullen. Das bringen viele Leute einfach nicht, während die Faschisten sich ganz klar darauf schulen, dass für ihn wesentliches Mittel des Terrors ist. Und wenn nicht so viele gerade ausländische Jugendliche in Berlin wären, dann wäre die Situation wesentlich krasser für uns.
Nach der Räumung, also man kann es nicht Räumung sagen, die Weitlingstraße wurde ja geduldet, aber nach der Antifa-Demo, die es gegeben hat mit militanten Auseinandern, haben die Faschisten freiwillig das Haus verlassen. Danach haben sie vom SPD-regierten Bezirksrat, also des Stadtteils, ein neues Haus zugesprochen gekriegt. Das ist in der Fahrstraße und das ist insofern interessant, weil es eine Ebene ist, die Faschisten auch noch haben, außer dem militanten Flügel, und das ist der nationalrevolutionäre Flügel. Es gibt dort einen sozialen Betreuer, einen Sozialarbeiter, der ist von der Kirche. Das ist der Michael Heinisch. Und der wird von der Kirche bezahlt und macht Arbeit mit Jugendlichen. Und der hat jetzt ein Haus zugesprochen gekriegt als Projekt, so ähnlich wie einige Selbsthilfeprojekte früher in Berlin waren. Dass sie Leute selbst sanieren und sich selber ein Projekt aufbauen. Und die Jugendlichen in seinem Projekt sind alles Rechtsradikale und es sind organisierte Rechtsradikale. Und der Michael Heimisch ist zwar Sozialarbeiter bei der Kirche, aber er ist auch ein Rechtsradikaler, ein Getarnter. Er läuft zwar auch als Skin rum, gibt sich aber als Sozialarbeiter. Und klar ist uns das, dass er zu den Faschisten gehört und sich nur tarnt, weil er war bei diesem Todesschuss in Leipzig, von dem ich vorhin erzählt habe, dabei, und zwar in einer Gruppe von organisierten Neonazis hat er agiert. Michael Heinisch ist aber in dem Moment, wo die Medien entdeckt haben, dass Rechtsradikalismus ein Thema ist in dem neuen Deutschland, in Deutschland, sehr viel ins Fernsehen geholt worden. Er konnte öffentlich im Fernsehen reden und er konnte in den Zeitungen Interviews geben und hat diesen Platz genutzt, um eigentlich nationalrevolutionäre Propaganda zu verbreiten. Und die ist besonders subtil, weil sie in eine Richtung geht, wo er zum Beispiel sagt, er würde sehr gerne mit den Autonomen ins Gespräch kommen. Und eigentlich sind wir alle einig, den Autonomen fehlt nur eben eine Veränderung zu schaffen, den Autonomen fehlt nur der nationale Charakter. Und diese Ideologie ist sehr gefährlich und sie greift auch. Und über ein legales Projekt, was sie jetzt haben, was von der SPD dort geduldet ist, werden linke Häuser abgeräumt werden, wie die Mainzer, das wird gleichzeitig. So sorgt dafür, dass eine gesellschaftliche Akzeptanz hergestellt wird. Also es gibt mehrere Ebenen. Und in diesem Projekt in der Weitlingstraße, nicht in der Weitlingstraße, Entschuldigung, in der Fahrstraße sind Leute wie zum Beispiel Ingo Hasselbach, und das ist ein führender Funktionär der deutschen Alternative.
Was ich dazu sagen möchte, und das ist auch besonders wichtig für die Leute, für die Nachbarn dieses Projekts, die auf der anderen Straßenseite wohnen, sind nämlich von Linken besetzte Häuser. Also die Straße sieht so aus, auf der einen Seite sind 5 oder 6 von Linken besetzte Häuser und auf der anderen Straßenseite haben sie halt dieses Faschoprojekt hingesetzt, was so für die Leute bedeutet, dass sie ständig über Monate von diesen Faschohaus aus angegriffen worden sind. Die Faschos haben auch gar keinen Hehl daraus gemacht, sondern sie haben halt, sind halt aus ihrem Haus rausgegangen auf die andere Straßenseite und haben dann da angefangen, einfach Leute zu klatschen. Ne? Oder sind von ihrem Haus ausgezogen, haben Sprühaktionen durchgeführt. Die Leute, die in diesem Projekt des Nationalsozialarbeiters Heinisch wohnen, sind fast alle führende Kader, ehemalige führende Kader der Nationalen Alternative gewesen, die seit 87 auch namentlich bekannt gewesen sind als Faschisten in der BRD, ebenso wie in der DDR. André Reichert, Bonnie Rosse, Ingo Hasselbach-Pfannschmidt und Frank Lutz. Beide sind Gründungsmitglieder, alle vier sind Gründungsmitglieder der Lichtenberger Front gewesen, 1986 in Ostberlin. Sind dann verurteilt worden nach dem Überfall auf der Zionskirche, an dem sie beteiligt gewesen sind, den sie organisiert haben, sind zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. 1990 hat es eine Generalamnestie gegeben. Bis auf einen sind bei dieser Generalamnestie alle entlassen worden. Einer hat wegen guter Führung den Rest seiner Strafe so erlassen bekommen. Nach der Haftentlassung sind sie dann geschlossen in die NA eingetreten. Was heißt sie nicht eingetreten? Sie haben die NA zusammen mit Michael Kühn gegründet, haben dann zusammen das Haus in der Weidlingstraße besetzt, was über Monate lang die Neonazi-Zentrale in Berlin gewesen ist. Ich denke mal, die ist auch hier bekannt geworden. Nachdem sie aus dem Haus raus mussten, es hat interne Schwierigkeiten gegeben, auch unter anderem wegen Homosexualität, sind sie dann rausgegangen, erstmal abgetaucht und dann erst zum ersten Mal wieder aufgetaucht in diesem Projekt vom Heinisch, wo sie jetzt weiter Politik machen. Das heißt, vor 3 Wochen hat es einen ziemlich schweren Angriff gegeben auf die Fahrstraße, auf die gegenüberliegenden Häuser. Es hat sehr viele Schwerverletzte gegeben, es ist mit Molotow-Cocktails geworfen worden. Es war aufgrund des Richtfests dieses Projekt 111 der Fahrstraße vom Diakonischen Werk, hat Richtfest gehabt. Die Faschos haben sich halt ziemlich besoffen, sind halt rübergezogen und haben halt eins der Häuser geschafft, auch zu stürmen. Hönisch war bei allen dabei, er ist immer hinterhergerannt. Danach sind die 3 eben genannten Faschos entlassen worden. Also es ist ein Projekt gewesen, das der Staat bezahlt hat. Der Staat hat AWM-Stellen für diese Leute eingerichtet, sie haben vom Staat ihre Kohle bekommen und konnten mit dem Geld vom Staat und vom Senat ihr neues Faschozentrum ausbauen.
Aber wir können auch noch dazu sagen, in der Fahrstraße, in dem Fascho-Projekt hat es auch gebrannt. Ein paar Tage später.
Es hat sogar ein paar Tage vorher einen Bombenanschlag gegeben.
Ja, zur Weidlingstraße ist ja auch zu sagen, es hat nicht nur die Demonstration gegeben, sondern der eine Jeep, mit dem der Küster in dem Film fuhr, der war auch dann abgebrannt. Jetzt vor kurzem hat es einen führenden Faschofunktionär aus West-Berlin erwischt, den Schweigert, Oliver Schweigert, wo auch mal wieder eine Zusammenarbeit mit der Presse da war. Also der Schweigert hatte Interviewzeit mit französischem Fernsehen, die haben den Platz eingeräumt für eine Sendung. Diese Redezeit wird allemal immer für faschistische Propaganda benutzt. Das ist von Antifaschisten bemerkt worden, der Termin. Und Oliver Schweigert hat eine gehörige Tracht Prügel bezogen und die Videokamera ist dem französischen Fernsehen abgenommen worden. In Göttingen gab es eben auch nach Hoyerswerda einen Anschlag auf ein Schulungszentrum der FAP. Das ist von dem Polacek, das Haus in Mackenrode. Das dürfte auch eigentlich bekannt sein, wo es dann 15 verletzte Faschisten gab. Zu den weiteren Aktivitäten, also auf Hoyerswerda, gehen wir später im Flüchtlingsblock nochmal ein. Es ist ganz klar organisiert gewesen, auch von Faschisten von außerhalb, sind einmal aus der DDR aus Cottbus und Dresden. Das sind die Städte, die faschistische Hochburgen sind zurzeit. Leute, Kader gekommen, organisierte Kader. Aus Westdeutschland sind Faschisten aus Köln und Paderborn gesehen worden, die jeweils die Organisierungsfähigkeit mitbringen. Es gibt zwar in solchen kleineren Städten, Hoyerswerda hat 70.000 Einwohner, eine große Bereitschaft zu so militanten Übergriffen, doch es fehlt den Jugendlichen, die das machen, oftmals die Logistik. Und die wird dann jeweils von den Kadern hereingetragen. Und die Kader verschwinden in dem Moment, wo die Arbeit getan ist. Allerdings haben in Hoyerswerda einige Kader die ganze Situation noch über eine Woche hinweg beobachtet, was sich nach der Flucht der Migranten weiter tut. Dann kam es in Greifswald zu einer ähnlichen Situation wie in Hoyerswerda. Das waren die Fans, die sogenannten Fans-Hooligans vom FC Union Berlin, den ich schon erwähnt habe. Die sind wegen eines Fußballspiels dahin gefahren oder im Rahmen eines Fußballspiels, wobei Fußballspiele immer wieder als Mobilisierungsfeld für Faschisten dienen. Von dort aus, es kommen eine Menge gleichgesinnte Leute zusammen und von dort aus sind Aufmärsche zu organisieren und das ist halt einfach möglich. Das nächste, was ich jetzt mal rauslasse hier aus dieser Aufzählung von Aktivitäten, ist Wunsiedel. Das ist, dürfte ja bekannt sein, das ist ja ins Leben gerufen worden von dem Christian Woch, der auch in dem Film auftauchte und dient eigentlich zur Vereinheitlichung der rechten Front, weil die sind ja eigentlich auch sehr zerstritten und gibt immer wieder diese Versuche, sie zusammenzuführen. Und wir kriegen jetzt in Berlin auch so was Ähnliches wie Wunsiedel und das ist in der Stadt Halbe. Dort ist ein Schlachtfeld aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Rote Armee gegen die 4. Division der Reichswehr zusammen mit SS gekämpft hat. Es soll nach Augenzeugenberichten kein Baum, kein Strauch mehr dort gestanden haben. Es gab unheimlich viele Menschenverluste dort. Und diese Toten sind kaum mit Erde bedeckt. Die sind damals einfach untergegraben worden und liegen ganz kurz unter der Erdoberfläche. Das heißt, die toten Soldaten, die Uniformen, teilweise die Waffen, Rangabzeichen und alles Mögliche. Und gleichzeitig gibt es dort halt trotzdem auch einen Friedhof für Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Ort war für die Faschisten aus der DDR, aus der ehemaligen DDR, ein Versorgungsfeld für Rangabzeichen, Orden und sonstiges. Und das haben sie sich da ausgegraben. Das haben sie den Toten abgenommen. Und teilweise laufen Faschisten rum mit Stiefeln, also es stimmt jetzt wirklich, mit Stiefeln, die sie den Toten ausgezogen haben. Und jetzt führen sie dort einmal im Jahr ein Treffen durch, zu denen jetzt vor 10 Tagen etwa 500-600 Faschisten kamen, auch von dem legalen Flügel Republikaner und bis zu Militanten aus der FAB. Und dieses Treffen nimmt auch einen Charakter an, wie ähnlich wie Wunsiedel, dass es alljährlich wiederholt wird und dass sie dort ihre Trauerfeier machen und im Anschluss faschistische Aufzüge. Und so war es eben auch vor 10 Tagen, da gab es aber auch antifaschistische Gegenaktionen. Es sind 15 Faschisten im Bahnhof von Königs Wusterhausen von Antifaschisten verprügelt worden auch. Königs Wusterhausen ist eine kleine Stadt, aber in der haben die Faschos eigentlich alles im Griff. Und die ist auch ziemlich nah an Berlin. Und das ist nochmal, um diesen Begriff nochmal zu bringen, der braune Ring, der sich um Berlin schließt, ist anscheinend die Strategie der Faschisten für die Zukunft. Und diese Informationen kommen aus mehreren Quellen. Das ist einerseits von Antifaschisten aus dem Osten, die teilweise über Kontakte bis in die Nazi-Szene verfügen, gesagt worden. Die sind ja teilweise gemeinsam zur Schule gegangen, die kennen sich teilweise. Das kommt vom LKA Sachsen, von der Polizei, die Information. Und es entspricht auch einer gewissen Logistik, dass die Faschisten von Sachsen, die organisierten Kader, ihr Operationsfeld verlegen nach Brandenburg. Und in Brandenburg die umliegenden Ortschaften durchsetzen, um von dort aus wieder verstärkt Fuß zu fassen in Berlin. Und Berlin wieder zu ihrem Aufmärsche in Berlin durchführen zu können. Größere Aufmärsche. Die kleineren Ortschaften sind eben auch so sehr ausgesetzt, weil es eine Linke in der ehemaligen DDR erstmal sehr schwer hat zurzeit. Es ist eben nicht gerade gut, Kommunist zu sein oder ähnliches, von dem Gefühl der Bevölkerung her. Und es gibt da ohnehin schon einen rechtsradikalen, rassistischen Nährboden. Ein Phänomen, weil in der DDR gibt es gar nicht so viele Leute aus anderen Ländern. Und es gibt sehr wenig Widerstand, aber den gibt es auch so. Es ist in Strausberg, in einer kleinen Stadt in der Nähe von Berlin, auch wieder ein autonomes Zentrum besetzt worden von Jugendlichen, selbstständig. Also ohne Einfluss von jetzt Autonomen aus Berlin oder ähnliches. Und die unterstützen jetzt aber. Und die Jugendlichen haben dort dieses Haus besetzt, obwohl ihnen eins schon mal von Faschisten geräumt worden ist mit vielen Verletzten. Sie machen es trotzdem noch. Und in einer Stadt sollte ein faschistischer Aufmarsch stattfinden und hat wiederum ohne Einfluss von Autonomen aus anderen Städten die Jugendlichen, auch Hooligans, Heavies und alles, was es so gibt, sich gesagt, das wollen sie nicht und haben sozusagen Riot gemacht, einen Aufstand. Die Faschisten sind nicht gekommen, haben sich nicht mehr getraut und daraufhin haben die Jugendlichen die örtliche Polizeiwache angegriffen. Und das war eine Organisierung von außen.
Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu Strausberg sagen. Strausberg ist im Moment